Ja, hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von OMR Takeaway. Mir gegenüber sitzt normalerweise meine Kollegin Julia Gümbel, Plattformexpertin bei OMR. Diesmal sitzt sie mir nicht gegenüber, weil ich in München bin. Eigentlich habe ich Urlaub, aber ich habe gesagt, den Podcast machen wir natürlich trotzdem. Einmal in der Woche sitze ich mit Julia zusammen und wir erzählen uns gegenseitig den heißen Scheiß so aus dem Internet und die neuesten Marketing-News. Mein Name ist Roland Eisenbrand, ich bin der Chefredakteur von OMR. Genau. Und Julia, erzähl doch mal, worüber wir diese Woche so sprechen.
Ja, schön, dass du dich dazu entschieden hast, den heutigen Podcast trotzdem aufzunehmen, Roland. Ich bin schon ganz gespannt und zwar auf folgende Themen. Einmal reden wir über die Cyborg Season 2026 von Ada Sachi. Da hat Roland sich einmal ein bisschen eingegraben. Dann einmal über den Instagram Great Purge 2026. Und dann geht es auch noch um die Adidas Backyard Legends WM 2026 Kampagne. Und ich habe gerade irgendwie festgestellt, alles so 2026, das hört sich an wie so eine Neujahrsfolge. Aber nein, wir haben schon Mai. Trotzdem, glaube ich, wird das richtig gut. Also Roland, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, deswegen musst du das jetzt auch mal sagen, aber ich habe schon das Gefühl, gerade so die letzte Woche ist mir neben dem OMR-Festival natürlich sowas von Sport die ganze Zeit in den Feed gespielt worden. Also es war ja irgendwie so ein Red Bull-Lauf, wo die Leute von dem Auto irgendwie gecatcht werden müssen. Das ist mir einmal die ganze Zeit in den Feed gespielt worden, sind vom Auto weggerannt. Und dann natürlich dieser große, krasse Lauf von Ada Sachi. Hast du es auch mitbekommen?
Ich habe es natürlich auch mitbekommen. Letzten Endes, der letzte Moment, an dem ich dann gar nicht mehr dran vorbeigekommen wäre, war, glaube ich, vorgestern Abend, als ich noch in Hamburg war und irgendwie vom Einkaufen abends nach Hause gekommen. Oder es war Samstag, müsste Samstag gewesen sein. Und ich bin nach Hause gekommen und bei mir vor der Tür rief jemand: Ada Sachi! mit deutlichem Akzent. Und dann hat noch sogar jemand anders geantwortet. Ada Sachi! Also, es war, glaube ich, irgendwie kurz vor oder kurz nach diesem Zieleinlauf. Und da habe ich gedacht: Crazy, wie dieses Event die Menschen bewegt.
Hört sich fast an wie so eine. Hört sich fast schon an wie die Fußball-WM, ne? Also.
Ja, ja. Also ich habe mich gefreut und fand es irgendwie total kurios. Aber vielleicht holen wir trotzdem die Leute erstmal ab, die es vielleicht nicht mitbekommen
genau,
haben.
Genau, die nicht samstags vom Einkaufen gekommen sind und auf der Straße angeschrien wurden.
Ist vielleicht nicht jedem passiert. Ada Sachi ist irgendwie ein Ultra-Runner, das heißt, der macht so also weit über Marathon-Distanzen hinaus so krasse Läufe. Der wollte wohl früher ursprünglich mal Fußballprofi werden. Ich habe mehrere Porträts über ihn gelesen, wo er gesagt hat, der Fußball hat mein Herz gebrochen, weil er das große Ziel hatte, da beim Profiverein zu spielen, und hat es dann, glaube ich, nur in die dritte Liga geschafft und musste dann irgendwann feststellen, sein Talent, seine Fähigkeiten reichen nicht aus. Und dann ist er erst in so ein Loch gefallen, hat, glaube ich, versucht, irgendwie zu studieren oder irgendwie einen Beruf zu finden. Und dann hat er mit so Ultra-Runs angefangen und jetzt gerade eben diese neueste Geschichte ist diese Cyborg Season 2026, wo er in den USA durchs Death Valley 600 Kilometer gelaufen ist bis nach Santa Monica. Er wollte es in 96 Stunden schaffen, das ist ihm nicht ganz gelungen, es sind dann 123 Stunden geworden, es waren auch irgendwie sehr widrige Bedingungen, glaube ich, mit wahnsinnig hohen Temperaturen, es gab halt Erdrutsch irgendwie, dass er irgendwie einen Umweg laufen musste. Aber irgendwie hat es das Ganze wahrscheinlich dann nochmal neu gepusht. Sprechen wir gleich drüber. Jedenfalls hat er vorher schon mal in den beiden Jahren zuvor auch solche ähnliche Aktionen gemacht. Zuerst ist er von Berlin nach New York gejoggt, also einmal dazwischen natürlich einen Flug eingelegt. Und er hat auch dazwischen einen Ermüdungsbruch gehabt im Schienbein, hat dann, glaube ich, 2 Wochen pausiert. Wo man denkt, wer macht danach nach so einer Aktion schon noch weiter? Das ist sowieso schon
ja,
mal der
ich
Wahnsinn.
Ich glaube nämlich, du hattest den das erste Mal erwähnt, als wir über diesen Ultra hier gesprochen haben, ne? Mit dem, wie viel Stunden Lauf noch? Ne, 100 Kilometer Lauf, genau.
Ja, dieses, wo man immer eine Runde gelaufen ist und wer dann am Schluss noch gestanden hat und wer die letzte Runde gelaufen ist, hat dann gewonnen. Dieser Backyard Run, so nennt man das ja, glaube ich.
Wie lang ist der Lauf, den er jetzt gemacht hat? Weißt du das?
Also es waren 600 Kilometer und er hat dann letzten Endes 123 Stunden gebraucht. Und zwar, also 600 Kilometer sind, habe ich dann häufig auch die Umrechnung gelesen, mehr als 14 Marathons am Stück, hat auch immer nur sehr kurz geschlafen, also ist der reinste Wahnsinn.
Da musst du so fit im Kopf sein, ne? Also dass du das, hast du da, was du da für Schmerzen und für ich kann nicht mehr und was macht das alles für einen Sinn, einfach in deinem Kopf verdrängen musst, das ist also höchsten Respekt.
Ich habe gelesen, in diesem Spiegelartikel hieß, an Pausentagen läuft er nur 15 Kilometer.
Okay.
Und bei dieser wenn er trainiert, bei dieser Aussage habe ich mir schon an den Kopf gedacht und gedacht, oh, ja. Wahnsinn, was Menschen sich schaffen, sich selbst zu überwinden.
Ja. So, aber jetzt mal von seiner Expertise zu deiner Expertise, weil das hat ja auch natürlich alles einen Marketing-Hintergrund hier.
Also zum einen muss man natürlich wissen, dass das Ganze natürlich digital nicht nur begleitet wurde, sondern quasi allgegenwärtig war. Also auf den ganzen Plattformen war das ein Riesenthema. Ich hatte es in meinem TikTok, auf meiner For You-Page hatte ich den Stream von Red Bull. Also die haben das auf mehreren Plattformen gestreamt, auf TikTok, auf Twitch, ich glaube auf YouTube auch, da habe ich es nie geguckt. Aber es war zum einen natürlich schon eine wahnsinnige Reichweite. Ich habe mehrfach die Zahl gelesen, unter anderem bei Bild. Es war auch auf der Bild-Startseite, was ja auch nochmal eine Aussage ist, über einen im Grunde ja, also ich will jetzt die Leistung auf jeden Fall nicht klein machen, kann man ja gar nicht, aber das ist ja schon irgendwo ein Marketing-Event. Und da in diesem Artikel stand eben auch diese Zahl, dass es 2 Millionen Menschen in Summe den Zieleinlauf gesehen haben, also plattformübergreifend. Allein den Zieleinlauf, also wenn man überlegt, was dann vorher noch gelaufen ist, wie viele Menschen die Reels gesehen haben, dann vorher mal zugeguckt haben. Ich hatte auch, als ich auf der For You-Page hatte, waren da 200.000 bis 250.000, haben live zugeguckt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn man so ein Reel hat, wo 250.000 Leute das dann vielleicht versetzt gesehen haben und dann vielleicht auch nur irgendwie 2 Sekunden von diesem Video gesehen haben. Also das fand ich schon mal krass. Und dann kann man natürlich überlegen, wer sind die Gewinner. Red Bull ist offizieller Partner von ihm. Die sind jetzt gerade Anfang April eine Partnerschaft mit ihm eingegangen und Red Bull hat das auch gestreamt auf den eigenen Accounts. Ich weiß jetzt nicht, wie man es vergleichen kann mit der Reichweite von diesem legendären Stratosphere Felix Baumgartner-Sprung, aber es ist schon, glaube ich, die Aktion, würde ich schätzen, Nummer 2 von denen, die den unheimliche Aufmerksamkeit und Reichweite generiert hat. Und ich glaube, da muss man auch nicht nur in Reichweite messen, sondern ist ja auch irgendwie so ein kultureller Einfluss, den man da aufgebaut hat, so ein Narrativ, das halt viel mehr bringt als Reichweite, was ja im Grunde dann Branding ist. Er selbst hat natürlich seine Reichweite unheimlich aufgebaut. Ich habe gerade hier in unserem Tool nochmal nachgeschaut, Infludata, was wir da nutzen. Der hat auf Instagram jetzt im Zeitraum dieses Laufes 1,5 Millionen Follower hinzugewonnen. Also er hatte vorher schon 1 Million, liegt jetzt bei 2,5.
Crazy.
Auf TikTok auch 500.000 hinzugewonnen, 1,3 Millionen. Also ist schon Wahnsinn. Ja, also er ist auf jeden Fall der sicherlich der größte Gewinner. Ich habe noch ein Reel gesehen von den Kollegen von Finanzfluss heute Morgen, wo die versucht haben hochzurechnen, was ihm das jetzt gebracht hat. Also natürlich bis auf nicht nur die Reichweite, aber die haben geschätzt, dass er irgendwie 600.000 Euro bis 1,3 Millionen Euro Umsatz damit generiert haben könnte durch Sponsorings, durch die Werbung auf seinen Accounts, auf den Plattformen. Donations gibt es ja auch, dann gibt es die Twitch-Subscriptions und so weiter. Ist die Frage, ob er die Produktion selbst gezahlt hat oder ob das Red Bull gezahlt hat. Was besonders kurios ist, dass er diesen Lauf in einem Shirt nicht von seiner eigenen Marke gemacht hat, von Day One, sondern in einem Shirt von Decathlon. Und zwar ein Shirt, das irgendwie 20 oder, glaube ich, maximal 30 Euro kostet. Und das ist für Decathlon natürlich auch ein Riesengewinn, zumal es zumindest jetzt auf den ersten Blick nach außen aussieht, als sei das keine bezahltes Placement gewesen. Also die sind da nirgendwo als Sponsor aufgeführt und das ist natürlich Wahnsinn, was die da für eine Aufmerksamkeit mit generiert haben, weil da auch die ganze Szene dann drüber gesprochen hat und Decathlon hat es natürlich auch in einem Instagram-Post aufgegriffen. Also für die auf jeden Fall ein reiner Lottogewinn, muss man sagen. Ansonsten habe ich überlegt, was kann man jetzt davon lernen? Ist halt wenig überraschend, dass so eine extreme Geschichte irgendwie so eine Aufmerksamkeit zieht. Dann ist mir aber eingefallen, dass man das auch irgendwie umdrehen kann und wie irgendwie mit so was Kleinerem ins andere Extrem, ins Kleine gehen kann. Ich hatte vor kurzem ein Video in meinem Feed von so einem Typen, der Läufe auf kleinem Raum macht. Sein Name fällt mir nicht ein, muss ich gleich nochmal nachschauen. Aber wir können es in den Shownotes bestimmt verlinken. Der hat vor kurzem einen Lauf gemacht in einer Lab-Coffee-Filiale, haben wir auch hier schon mal drüber gesprochen. Und zwar in Berlin gibt es irgendwie unter einer Rolltreppe an der U-Bahn-Station so eine Mini-Verkaufsstation mit, glaube ich, 2 oder 3 Quadratmeter Fläche. Und auf dieser Fläche ist er irgendwie dann 10 Kilometer am Stück nur so in winzigen Kreisen gerannt. Das ist so ein bisschen das andere Extrem, also ins Kleine reingehen. Fand ich aber auch ganz lustig und nehme ich an, war eine bezahlte Aktion von Lab Coffee. Und ja, vielleicht nur nochmal als Inspiration zum Schluss, dass ihr auch irgendwie, wenn ihr ins Kleine geht, da irgendwie Aufmerksamkeit generieren könnt. Ja, Julia, du hast doch immer den Überblick über unsere Takeaway-Accounts auf TikTok und Instagram. Haben wir zuletzt Follower gewonnen? Follower verloren? Wie sieht's denn da aus?
Tatsächlich haben wir FollowerInnen gewonnen durch das OMR-Festival. Und nicht verloren, auf jeden Fall nicht in dieser Größe, in der das jetzt irgendwie da gerade herumschwirrt. Weil es haben nämlich seit ungefähr Anfang Mai super viele Accounts erzählt, dass sie sehr viele Follower in Verluste über Nacht hatten. Und wenn ich sehr viel sage, dann meine ich auch sehr viel. Ich lese mal ein paar Zahlen vor und jetzt halte ich bitte fest, Roland. Kylie Jenner hat minus 15 Millionen Follower in. Blackpink Official minus 10 Millionen. Cristiano Ronaldo mindestens minus 8 Millionen. Und Selena Gomez auch minus 6 Millionen. Also,
Das ist von unseren Zahlen nicht weit entfernt.
Deswegen, also prozentual gesehen sind das natürlich immer noch die mega krassen, größten Accounts und deswegen tut das da nicht so weh, aber es ist natürlich schon was auffällt. Gesehen haben wir dieses Thema übrigens das erste Mal bei einem Reel von Ann-Kathrin Schmitz, würde ich auch sehr empfehlen, weil die hat das nämlich richtig cool und verständlich aufbereitet. Und dafür gibt es auch tatsächlich einen sehr legitimen Grund, weil Instagram räumt gerade massenhaft Bot und Spam und inaktive Accounts auf. Das heißt, die schmeißen da echt alles raus, was nicht irgendwie legit ist. Die haben dafür eine eigene KI entwickelt, die das macht. Also irgendwie auch ein bisschen absurd, dass die KI jetzt die KI rauswirft. Aber es scheint auf jeden Fall irgendwie zu funktionieren, weil es berichten ja mehrere Prominente und CreatorInnen, dass sie sehr viel Verlust erleiden. Und ich muss sagen, für mich passt es auch total zu der Strategie, die Instagram ja irgendwie gerade sowieso fährt, weil der Adam Mosseri hat ja auch in ganz vielen Videos jetzt irgendwie angekündigt, sie wollen mehr für CreatorInnen tun, sie wollen mehr dafür tun, dass die kreative Sachen machen, dass sie wieder eigene Sachen machen. Ich meine, wir erinnern uns daran, ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass sie ja auch nicht mehr dieses Reposten so pushen wollen oder dass man irgendwie den Content von anderen Accounts nimmt und den einfach nur auf seinen Accounts teilt. Das wollen sie auch gar nicht mehr, dass das bei Empfehlungen überhaupt noch mit reinkommt. Deswegen macht dieser Schritt für mich einfach irgendwie nur Sinn. Wie siehst du das, Roland?
Ja. Natürlich ist dann blöd, wenn jetzt diese Vanity Metrics, diese Followerzahl erstmal runtergeht, sieht es natürlich erstmal nicht so schön aus. Aber ich glaube, wenn man sich die Engagement Rate anguckt und die jetzt hochgeht, weil das ist ja quasi, wird ja immer durch die Gesamtzahl der Follower gerechnet, das Engagement und so weiter, um so eine Engagement Rate auszurechnen. Und eigentlich müsste jetzt die Engagement Rate hochgehen, weil ihr dann halt nicht mehr Bot-Follower habt, die dann sowieso nicht mit euch engagen und dann zeichnet es ein realistischeres Bild der Audience, die ihr so habt. Das ist ja eigentlich positiv. Und das zweite Ding, von dem du gesprochen hast, das hatte ich auch gesehen, dieses Video von Adam Mosseri, fand ich auch interessant. Und das geht ja in dieselbe Richtung, dass sie authentischen Content und eigenen Content mit einer Schaffungshöhe, mit urheberrechtlichen Schaffungshöhe, wie man es so vielleicht nennen kann, dass sie das honorieren wollen und halt, es gibt ja, glaube ich, viele solche Seiten, die Sachen einfach reposten, also nicht nur diese Repost-Funktion von Instagram nutzen, sondern die halt einfach Videos klauen und dann aggregieren, also Aggregatoren, wenn das ja auch genannt, oder Meme-Pages, die dann irgendwie ihre Memes woanders klauen und Sachen nicht selbst entwickeln, keine eigenen Ideen haben, keinen eigenen Content haben, dass sie versuchen, deren Reichweite ein bisschen einzudämmen, damit halt eben die Leute, die sich den Scheiß ursprünglich ausgedacht haben, damit die halt den Großteil der Reichweite bekommen. Und das ist ja eigentlich eine total sinnvolle und begrüßenswerter Schritt jetzt meiner Meinung nach.
Ja, würde ich auch sagen. Wie siehst du's? Also ich finde, da macht sich Instagram mal wieder beliebt. Nach vielen, vielen Jahren haben sie dich ja mal wieder beliebt gemacht. Und lustigerweise hat auch eine andere Plattform von Meta total an Engagement gewonnen durch diese ganze Bot-Thematik, und zwar Threads, weil jeder darüber gepostet hat und jeder die ganze Zeit was zu sagen hatte, haben die über diesen Zeitraum und vor allem über dieses Thema jetzt auch total an Engagement gewonnen, was ja vielleicht auch ein bisschen positiv ist. Und es wäre natürlich auch mega positiv, wenn FollowerInnen einfach wieder eine Zahl ist, mit der man auch was anfangen kann, weißt du? Weil jetzt ist ja irgendwie, das ist ja überhaupt gar keine Zahl mehr, es ist überhaupt nicht mehr relevant, ob da jetzt 1 Million oder 1 Follower irgendwie steht, das ist ja egal. Und das wäre natürlich super, wenn das wieder mal eine Zahl wäre, an der man auch irgendwie Sachen messen kann, an denen man CreatorInnen als Marke vielleicht auch messen kann. Fände ich super.
Ja, gerade vor 2 Wochen war hier im Podcast Adidas schon mal ein Thema wegen dem Rekord beim Marathon in London. Und jetzt sind sie diese Woche wieder Thema. Und ich meine, wir hätten damals sogar gesagt, dass wir uns wundern, dass es noch zur Fußball-WM gar nicht so die großen Aktionen gab. Und früher gab es immer so coole Spots und so weiter. Und jetzt hat Adidas einen Spot rausgehauen, nämlich Backyard Legends. Und der war in den letzten Tagen auch sehr viel in meinem Feed vertreten. Hast du ihn auch gesehen?
Also ich habe mir den auf jeden Fall angeguckt. Ich habe ihn sogar mehrmals geguckt. Es ist ein 5-Minuten-Kurzfilm und ich mag das ja immer gerne, wenn was eine Story hat oder wenn eine Kampagne, wenn da irgendwie auch so ein bisschen mehr dahinter steht. Ich finde immer, das merkt man total. Und genau das hat Adidas mit ihrer Backyard Legends Kampagne geschafft. Es ist nämlich ein Kurzfilm, habe ich schon gesagt, zum FIFA World Cup 2026. Und es ist halt nicht so ein klassischer Werbespot, sondern es hat richtig Narrativ. Es ist eine Regie da gewesen. Der Director von Beverly Hills Cop 4 hat das tatsächlich geschossen und da Regie geführt. Worum es in diesem kleinen Kurzfilm geht, das erkläre ich am besten auch gleich. Es geht nämlich darum, dass, bitte verzeiht mir, dass ich ihn immer noch nicht richtig aussprechen kann, Timothy Chalamet einen Recruiter spielt, der eine Crew aus Weltklasse-FußballerInnen zusammenstellt, also 2 Männer, 1 Frau, und die sollen gegen ein Team spielen, was auf dem Bolzplatz quasi unbesiegbar ist, auch ein Dreierteam aus 2 Männern und 1 Frau. Und dieser ganze Film ist in so einem 90er-Jahre-Look. Und tatsächlich hat diese Bolzplatz-Crew auch schon gegen David Beckham und Zidane gespielt. Und die werden auch mit Hilfe von KI in diesen 90er-Jahre-Look gebracht. Also man sieht quasi diesen jüngeren Beckham und diesen jüngeren Zidane, wie sie irgendwie gegen diese Bolzplatz-Crew verkacken. Und es ist total toll. Es spielen noch viele weitere Stars und Sternchen mit, beziehungsweise Sportstars und Sternchen. Es geht da um Jude Bellingham, Bad Bunny ist auch mit dabei, Messi ist mit dabei. Einen kleinen stolzen Moment haben wir auch, als Florian Wirtz auch eine ganz kleine Nebenrolle spielt. Also es ist wirklich, es wird da aufgelaufen wie sonst was. Es ist sehr entertaining anzugucken und auch der Soundtrack ist einfach total nostalgisch. Es ist kein Mainstream-Pop oder sowas. Also es ist einfach richtig schön. Und wie gesagt, was ich halt finde, was ich daran so toll finde, dass die ja gar nicht mehr, also Adidas hat es ja überhaupt gar nicht mehr gebraucht und wahrscheinlich auch ehrlicherweise jetzt sowieso nicht mehr nach diesem Marathon-Big-Win, dass sie da groß ihre Marke in den Mittelpunkt stellen oder dass da irgendwelche Close-Ups auf Schuhe sind oder dass man nur das Logo irgendwo die ganze Zeit sieht und dass es irgendwie so ein bisschen cringy ist, sondern die haben irgendwie genau das gemacht, was wir auch schon im ersten Thema heute irgendwie besprochen haben, diesen kulturellen Moment irgendwie geschafft einzufangen. Und das hat auch wirklich einfach super gut funktioniert. Das Video hat jetzt gerade, habe ich geguckt, auf YouTube irgendwie 3 Millionen Aufrufe. Timothy Chalamet hat selbst auch einen Trailer, also einen Trailer, der ungefähr genauso lang ist wie dieses Kurzfilmformat, gepostet auf Instagram, auch 2,1 Millionen Likes sofort. Also ich glaube, Adidas hat sich da nochmal zur absoluten Love-Brand mit etabliert.
Ich musste an 2 Sachen denken. Zum einen denkt man natürlich zurück an diese Fußballspots aus den 90ern und Nullerjahren, war vielleicht vor der Zeit, aber ich weiß gar nicht, ob die alle von Adidas waren, teilweise auch von Nike, aber wo halt wirklich die Größten der Welt gegeneinander gespielt haben, teilweise auch auf Bolzplätzen, was heute, wenn man das sieht, so sehr nostalgische Gefühle glaube ich, bei vielen Fußballfans auslöst. Und jetzt ist zum ersten Mal seit Jahren nochmal so ein Spot da, wo man denkt, ah, das knüpft an dieses Storytelling, ans Branding dieser Zeit. Das fand ich zum einen total cool. Und das Zweite, wo ich dran denken musste, dass die, glaube ich, auch clever hinbekommen haben, die Zielgruppe zu vergrößern, weil, also zum einen, die alten Säcke denken halt alle an diese alten Spots zurück und dann sind halt auch hier die alten Helden wie Zidane und Beckham dabei, künstlich verjüngt. Und finde ich auch crazy, dass die Leute das nicht negativ wahrnehmen, dass hier KI eingesetzt wird, um die zu verjüngen. Normalerweise reagieren die Leute ja allergisch darauf, aber in dem Zusammenhang funktioniert es irgendwie.
Es funktioniert auch vor allen Dingen, wenn ich da ganz kurz, du musst deinen Gedanken kurz festhalten, aber ich glaube, es funktioniert auch, weil sie da in dem Film selbst einen Witz drüber machen. Weil der Timothy sagt da irgendwie, und hier ist Beckham aus den 90ern und dann ist er da, oder der Beckham, wo er mega seine Haare abrasiert hat, das sagt er irgendwie, der Buzzcut Beckham und dann, oder ist es doch der 90er oder 2000er Beckham und dann switcht das so kurz, wo er dann seine langen Haare hatte und dann geht es wieder zurück, weißt du, also ich meine, die greifen das ganz bewusst auf und tun halt, glaube ich, schon wieder nicht so, als wäre das die Realität, sondern machen Witz daraus und ich glaube, das macht es dann wieder sympathisch.
Viel, viel charmanter, ja, auf jeden Fall. Und jetzt, okay, jetzt führe ich noch meinen Gedanken aus, den ich vorher hatte. Ich hatte vor kurzem gelesen von einer oder von mehreren Marketingaktionen von Gap, die bei denen das Rezept immer war, sie nehmen irgendwie einen aktuell relevanten Popkünstler, Popkünstlerin und lassen die einen Song performen, der schon älter ist, der so für Millennials ein Hit war. Da war, glaube ich, eine Sache von, wo eine Sängerin von Cat's Eye, sorry, ist nicht mein Genre, ist glaube ich K-Pop, ich bin da nicht sicher, aber jedenfalls eine aktuell relevante Künstlerin, die hat dann glaube ich Milkshake von Killies performt. Und das hat dann einerseits halt natürlich die Millennials und vielleicht zum Teil noch die Gen X angesprochen, wegen dem alten Song, aber mit einem zeitgemäßen Sound und einer aktuell relevanten Künstlerin. Und da ist halt so ähnlich, dass sie halt jetzt die nochmal die alten Fußballer Helden wie Zidane und Beckham mit und Messi ja auch mit den neuen Helden wie Lamine Yamal und so weiter zusammenbringen und Fluvitz. Und fand ich ein smartes Rezept und offensichtlich, also ich habe nur Positives davon gelesen und
Und offensichtlich auch Timothy Chalamet, ne? Also der ist ja auch eher jüngere Generation, eher nicht die Generation, die sich jetzt irgendwie die Sportschau anguckt oder sowas, sondern da auch nochmal die jüngere Zielgruppe mit angesprochen. Und da wird übrigens auch gemunkelt, ob die jetzt nicht auch einen Sneaker zusammen rausbringen, also Adidas und Timothy Chalamet. Also es würde dann natürlich auch sehr gut da reinpassen.
Ja, schauen wir mal. Also bei mir hat es auf jeden Fall zum ersten Mal jetzt seit Wochen so ein bisschen die Vorfreude auf die WM, wo man ja auch durchaus gemischte Gefühle zu haben kann. Ich glaube, ging es vielen so, dass jetzt zum ersten Mal so ein positives Gefühl für die Fußball-WM entstanden ist. Und ihr könnt uns ja mal auch gerne per Mail schreiben, ob das bei euch auch so war.
Ja, oder ihr könnt gerne auch kommentieren, ob ihr eher Nike- oder Adidas-Fans seid, weil bei Nike, muss ich sagen, von denen hat man jetzt gar nichts gehört, weder zum Marathon noch zur Fußball-WM. Ich glaube, die haben da jetzt auch gar nicht irgendeinen großen Deal oder sowas an Land gezogen. Also hier leider auch so ein bisschen die Loser, obwohl ich ja sagen muss, eigentlich waren sie bei mir immer ein bisschen höher als Adidas. Aber jetzt mit dem Film, muss ich sagen, habe ich seit langem mal wieder eine positive Assoziation mit Adidas. Also, was magst du lieber, Roland?
Ich trage Bootsschuhe und Loafer und bin
ja, sehr schön. Deswegen schreibt uns doch gerne mal, was ihr so gut findet, Adidas oder Nike. Oder ihr könnt auch gerne zu der Folge was schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder aber auch Kritik habt. Dann schreibt uns, wie gesagt, gerne. Wir freuen uns und natürlich auch, wenn ihr die Folge teilt oder liked oder uns ein paar Sterne dalasst. Bis nächste Woche.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.